Laufen in der Höhe, laufen für Frauen, mit Frauen, um Frauen herum und das Ganze für Philipp auch noch in High Heels, da sagen wir mal in hohen Schuhen. Das sind die kleinen Zutaten zum Podcast Bestzeit von Philipp Flieger und Ralf Scholt. Ja, trotz unserer Absprachen, ne? Philipp, schöne Grüße nach Sestriere. Bist du schon wieder überrascht, was ich da alles nenne oder was?
Ja, Ralf, schön dich zu sehen und ich hoffe, trotz meiner, sagen wir mal, eher bescheidenen Internetverbindung sehe ich so ein bisschen griseligen Screen und kann aber hoffentlich zumindest diese Stunde hier durchziehen, damit wir da jetzt das nicht stückeln müssen. Ja, ist schön, dass es geklappt hat. Ich war mal wieder zu spät, habe ein bisschen gekämpft mit dem Internet, muss ich ehrlich sagen, um überhaupt mal diesen Zoom-Call hier aufzubauen. Ich grüße hier zurück nach Deutschland aus 2000 Meter Höhe, nämlich aus Sestriere und wird mein Zuhause sein für die nächsten jetzt nur noch 4,5 Wochen. Es waren aber 5 Wochen und für den ersten, ja, ich sag mal, wirklich großen Trainingsblock in Vorbereitung auf einen Herbstmarathon. Da schiebe ich aber gleich vor, weil die Frage haben mich auch schon erreicht auf Instagram zu, ich weiß nicht wie vielen, ich weiß noch nicht, welcher Marathon es wird. Das kann ich jetzt gleich schon mal sagen, bevor noch mehr Leute schreiben, nicht mehr schreiben. Es steht einfach noch nicht fest, weil es gibt diesen Herbst, glaube ich, das krasseste Angebot an Auswahl, was es jemals überhaupt gegeben hat. Insofern sind wir da mit verschiedenen Veranstaltern derzeit in Kontakt. Aber nichtsdestotrotz, irgendwann muss man ja mal anfangen mit ernsthaftem Marathontraining. Und da sind wir auf jeden Fall wieder dabei, die 30-Kilometer-Tage hier reinzuschrauben.
Ja, da kommen wir ja gleich noch dazu, wie man das überhaupt macht mit dem Training in der Höhe, mit dem Training im Urlaub. Ja, also ist ja für dich quasi ja. Urlaub, ne? Urlaub vom Zuhause-Stress. Ja, aber weil du ja ganz Absolut. Besonders ein ganz besonders schlauer Profisportler und noch schlauerer Ehemann bist, hast du ja deine Frau mitgenommen. Das ist natürlich eine ganz clevere Alternative.
Ja, das war so ein bisschen die Problematik, die sich vielleicht in meiner Berufswelt natürlich ergibt, ist ja, dass ich in Nicht-Corona-Zeiten oder in Zeiten wie jetzt, wo es alles wieder ein bisschen normaler wird, ja schon relativ viel normalerweise auch unterwegs bin oder längere Zeiträume unterwegs bin eben für Trainingslager. Und wenn man halt nun mal in die Höhe fährt, macht es halt ehrlich gesagt auch Sinn, darauf können wir später eingehen, dass man dann auch länger ist, weil man natürlich auch ein bisschen an die Höhe erstmal anpassen muss. Und das ist immer ein bisschen schwierig mit Privatleben und sonstigen Urlauben zu vereinbaren, weil das richtet sich leider im Sportlerleben dann immer nach der Saisonplanung von mir. Aber ich weiß ja, dass Barbara generell auch gerne verreist, beziehungsweise sich natürlich auch gerne Orte anschaut, an denen sie noch nicht war, großer Naturfan ist und hatte so ein bisschen das Gefühl, Sestriere könnte ihr auch ganz gut gefallen, weil es ist also hier in diesem Umland dieser italienischen Bergregion im Piemont schon echt wunderschön, wenn das Wetter passt. Bisher haben wir großes Glück gehabt. Es kann auch ganz anders sein. Ich weiß das von letztem Herbst, wo wir später waren. Es kann auch sehr viel Regen und Nebel sein, aber bisher wirklich malerisches Bilderbuchwetter, blauer Himmel, Sonne, perfekte Temperaturen und da kam dann die Idee natürlich auf, ob Barbara nicht 2 Wochen von ihrem Urlaub mitkommen möchte. Und so eine Mischung aus natürlich Urlaub, aber auch so ein bisschen für sie logischerweise mehr Sport vielleicht als zu Hause in einer entspannteren Atmosphäre, vielleicht nicht ganz so früh, wie sie sonst laufen geht, sondern zu normaleren Uhrzeiten. Ich freue mich sehr, dass sie mitgekommen ist und soweit ich das bisher von ihr gehört habe, gefällt sie ihr sehr gut, obwohl es für sie auch sehr ungewohnt ist, weil sie war, glaube ich, bis auf einen kleinen Radausflug vor einigen Jahren mal ins St. Moritz noch nie wirklich längere Zeit in der Höhe und deswegen sind wir da natürlich jetzt auch bei ihr ein bisschen vorsichtig, sage ich jetzt mal, das nicht zu übertreiben und gucken mal, wie so die erste Woche läuft. Aber sie ist jetzt schon relativ viel gelaufen und an den, sage ich mal, freieren Nachmittagen, wo ich halt dann noch trainieren musste oder durfte, hat sie die Gegend quasi im Wanderschritt erkundet und auch Gegenden schon gesehen, die ich in den letzten 4 Wochen gar nicht gesehen hatte.
Und wahrscheinlich auch irgendwelche Bergziegen und Gämsen, die du sonst gar nicht beachtest, ne? Aufgrund dieser absurden Geschwindigkeit, mit der du da rumrennst.
Murmeltiere.
Ja, genau, Murmeltiere. Das sind auch ganz lustige.
Die sieht man hier viel. Ja,
erstens sind die natürlich da relativ häufig. Aber da gibt's keine Bäume mehr, wo ihr seid, ne?
Es gibt noch Bäume, tatsächlich. Also, das ist echt erstaunlich. Normalerweise kenne ich. kenne ich das aus St. Moritz auch nicht. Also da ist ja dann doch so, auch wenn du über die 1800 gehst und dann mal auf den Berg vielleicht an einem freien Nachmittag hochfährst, dass es da vorbei ist. Aber wir haben hier schon noch Bäume. Allerdings muss man sagen, wir fahren auch manchmal für die Läufe in die umliegenden Täler von Sestria. Das ist dann so ein bisschen niedriger. Also auf der einen Seite bei Pracelato, wo übrigens auch olympische Wettbewerbe stattgefunden haben, damals Winterspiele in Turin, war zum Beispiel, glaube ich, die Langlaufwettbewerbe und die Skisprungschanze in Pracelato. Das ist so bei 1600 und je nachdem, wie weit du dieses Val Tronchea hochläufst, kann man da bis 1800, 1900 hochlaufen wieder. Haben wir gestern gemacht. Ich sag mal, 360 Höhenmeter in 22 Kilometern ist auf jeden Fall spürbar in der Höhe. Und ansonsten ist dieses Valle Argentera, das ist auf der anderen Seite praktisch, das ist so bei 1850, dann wahrscheinlich bis 1950, je nachdem, wie weit man hochläuft. Das ist wunderschön. Also es ist wirklich Wahnsinn. Und momentan ist noch nicht so viel touristisch hier geboten. So die High Season, zumindest aus italienischer Sicht, beginnt immer erst so Ende Juli, wie mir gesagt wurde. Das heißt, momentan hat man das bis auf einige andere Läufer und wenige Wanderer fast noch für sich. Und ja, das ist wunderschön.
Ja, wir wollen uns ja heute sowieso mit einigen Frauen und Frauenthemen noch befassen. Unter anderem hatten wir ja in der vergangenen Woche über den Dopingfall in der US-Leichtathletik gesprochen, über Casta Semenya, die in Regensburg gelaufen ist. Es gibt noch eine ganz fantastische Geschichte von den amerikanischen Leichtathletik-Trials, die ich unbedingt erzählen will. Du kennst die Geschichte von Alison Felix. Das ist so außergewöhnlich, was die zustande gebracht hat. Das ist wirklich, da muss man einfach niederknien. Und vielleicht kann uns ja dann deine Frau, die ja dir zumindest zuhört, weil ihr ausnahmsweise mal nicht Ost- und Westflügel bewohnt, wie sonst zu Hause in eurem Schloss in Regensburg, vielleicht in der nächsten Woche, wenn sie mal so ein bisschen das hat auf sich wirken lassen, erzählen, wie das Ganze war. Oder hast du unverschämterweise das Ganze als Flitterwochen filmiert, weil die ja im letzten Jahr quasi ausgefallen sind?
Nein, das habe ich mich dann auch nicht getraut, das zu machen, weil ich wusste ja, wie die Realität sein wird, wenn man hier ankommt. Und das als Flitterwochen zu verkaufen, wäre ein bisschen hart gewesen. Ich meine, es gefällt dir sehr, sehr gut und tatsächlich, was ja in Italien immer gut ist, ich meine, das Hotel, wo wir jetzt hier im Trainingslager sind, das ist jetzt kein Luxushotel oder sowas, das ist pretty basic, würde ich sagen, aber das liegt halt sehr gut und der Besitzer, übrigens, der heißt Gianfranco Martin, hat in Albertville selber mal eine Silbermedaille gewonnen bei den Olympischen Winterspielen in der Kombination, der ist halt auch selber so ein krasser Sportfan noch, das heißt, wenn da jetzt Sondre oder ich oder wer auch immer, die da jetzt schon waren, Sondre sogar schon über Jahre immer wieder im gleichen Hotel, der liest ja halt jeden Wunsch von den Augen ab, wenn du da irgendwie eine Hilfe brauchst mit dem Gym oder irgendwelche Zugänge hier in Sestria. Der regelt das und das Essen hier in dem Hotel ist fantastisch. Und der ein oder andere, der ja vielleicht bei Instagram uns abonniert hat, der wird auch gesehen haben, dass die Zimmer, das ist auch in so einer, das Hotel ist so in so einem Halbbogen angeordnet, direkt an der einen Kurve der Bahn. Also theoretisch, wenn es mal eilig wäre, ich könnte einfach vom Balkon runterspringen und wäre auf der Bahn, falls ich sonst zu spät kommen würde. Also das ist schon super. Und soweit, also Barbara gefällt soweit ganz gut. Ich habe ihr natürlich gesagt, die ersten Tage ein bisschen vor allem auf den eigenen Körper hören, nicht vor Euphorie versuchen zu übertreiben und vor allem, das ist in der Höhe ja besonders wichtig, da können wir dann gleich auch sagen, warum man überhaupt in die Höhe geht, wesentlich mehr trinken, wirklich konsequent essen, auch wenn man manchmal vielleicht denkt, eigentlich so viel Hunger habe ich gar nicht. Und vor allem auch ein bisschen gucken, dass man vielleicht jedes Essen so ein bisschen nachsalzt, weil man einfach wesentlich mehr Energie verbraucht, einen höheren Umsatz einfach in der Höhe hat und auch viel mehr schwitzt. Das merkt man teilweise nicht so hier, weil es ja doch meistens in höheren Lagen auch immer ein bisschen windig ist. Aber man verliert ja wahnsinnig Flüssigkeit und ich merke es, wie viel Wasser oder auch andere Getränke ich am Tag, natürlich auch elektrolythaltige Getränke ich trinke. Ich würde sagen, ich trinke wahrscheinlich 4,5 Liter.
Ja, da gibt es ja auch diesen Traubensaft, wie heißt der noch gleich? Ach, Vino, richtig.
Es war mir klar, dass das kommt. Nee, sorry. Rotwein habe ich hier noch nicht gekostet. Obwohl Gianfranco, glaube ich, auch so eine eigene Hausmarke hat. Die haben wir letztes Jahr einmal haben wir eine Flasche getrunken. Das war mal ein ganz witziger Abend mit ihm noch. Ansonsten ist das jetzt nicht so ratsam.
Kannst du mir blind eine Kiste mitbringen?
Der wird sich freuen, ich werde das klären mit ihm.
Turin, und, warte doch mal. Turin ist doch zu Hause von Barbera, oder? Ist das nicht die Rebsorte? Barbera d'Asti? Ich glaube ja. Also ich kann mich jedenfalls erinnern, dass wir während der Olympischen Spiele die ein oder andere Flasche getrunken haben. Turin ist ja auch gar nicht so weit, ne? So eineinhalb Stunden, ein Dreiviertelstunde vielleicht, ja?
Knappe 100 Kilometer. Also klar, mit dem Passfahren, es dauert natürlich ein bisschen, aber bis man erstmal unten auf der Autobahn ist, aber gute Stunde ist man in Turin, das ist nicht weit. Deswegen sind ja auch sehr viel, gerade im Winter ist das ja auch Skigebiet und für die Skifahrer alle, die ganze Einzugsgebiet aus Turin, wahnsinnig wichtig. Ich glaube, die Leute leben hier primär von der Wintersaison. Im Sommer sicherlich, wenn hier dann irgendwann Ferien sind, dann ist im Juli, August auch eine Menge los. Aber dazwischen ist, dass er dann doch wieder so oft so ist, eher so ein bisschen Geisterstadt. Außer es gibt so ein paar verrückte Sportler, die meinen, sie müssen hier oben trainieren. Für die sind dann vielleicht auch noch zwei, drei Hotels offen oder die ein oder andere Ferienwohnung. Zum Beispiel Julian Wanders und seine kenianischen Teamkollegen haben hier ein Apartment nicht weit von unserem Hotel, weil sie halt sagen, okay, das ist so, wie sie sonst auch zu Hause unterwegs sind oder wie sie früher in St. Moritz unterwegs waren. Und bei uns sind halt jetzt mehr so die Norweger, Sondre und sein Kollege, der Christian Ulriksen ist da. Die Dänen sind zwei da, Thijs Nyhus und ein junges Talent, Axel Wang, kommt noch einer nach. Ja, und wir werden langsam ein bisschen mehr. Man kennt auch Lorna Salpeter, die für Israel startet, die ist genau. In Tokio 2 Stunden 17 gelaufen, die habe ich gestern auch getroffen, die kommt jetzt, die wird auch so ein bisschen von Renato Canova beraten und ja, der sammelt jetzt so langsam seine Schäflein hier so ein bisschen, um die halt auch, wie soll ich sagen, halt möglichst vor Ort nochmal ein bisschen zu betreuen. Die meisten haben ja ihren Höhepunkt demnächst, also die meisten sind ja logischerweise auf dem Weg Richtung Olympische Spiele in Tokio oder für die Marathonläufer dann Sapporo und eher die wenigeren, dazu würde ich jetzt mich zählen oder Eric Kipp dann, wie der jetzt nächste Woche kommt, bereiten sich auf den Herbstmarathon vor.
Aber es ist ja schon so, dass Sestriere noch nicht, zumindest so in deutschen Läuferkreisen, als Mekka bekannt ist. Das zieht ja immer noch sehr, sehr viele nach St. Moritz, klar. Was ein bisschen anders ist von der Struktur her, aber auch teurer, wenn ich das hier richtig in Erinnerung habe. Oder eben Davos mit Klosters davor. Also es ist ja so ein Doppelort praktisch, wo auch eine Menge Leute hingehen, wo auch viele Triathleten hingehen. Die haben ja auch einen Triathlon, der jetzt auch bald stattfinden darf. Da ist ja zum Beispiel Gesa Krause, die das jetzt erst nochmal als Basis vor einem letzten Wettkampf nutzt und dann gehen wieder einige rüber in die USA und von da aus dann direkt nach Tokio. Es ist auch sehr viel Reisen. Was würdest du sagen, ist der Vorteil von Sestriere? Also außer dem Wein, der wahrscheinlich frischer auf den Tisch kommt. Nee, aber
also ist immer die Frage, ist gar nicht so einfach, da immer die Vorteile so direkt zu nennen. Es gibt ja wirklich in Europa einige so, ich sag mal, Höhen, Meccas, wenn man so will, die von verschiedenen Athleten genutzt werden. Es gibt ja zum Beispiel auch in Spanien noch die Sierra Nevada, wo es dieses spanische Höhenleistungszentrum gibt, wo auch viele Triathleten, glaube ich, sind, teilweise auch Radteams. Manchmal auch die Ingebrigtsens. Ich habe aber gehört von Leuten, die dort schon waren, wenn man nicht der größte Fan ist, dass man alles auf Laufbändern rennt in diesem Olympischen Zentrum oder auf der Bahn, ist es da nicht so geil zu laufen, weil das halt einfach oben auf einem Berg drauf ist. Und dann gibt's natürlich Foromeux, so an der französisch-spanischen Grenze. Das ist so auf 1800 Meter. Da war ich jetzt tatsächlich noch nie. Ist aber zum Beispiel natürlich bei Franzosen, aber auch bei britischen Läufern extrem beliebt. Da ist zum Beispiel auch, glaube ich, Mo Farah aktuell wieder. Und Thijs, der jetzt hier mit uns ist, der war da vor einigen Monaten, ich glaube im April. St. Moritz war ich auch schon oft und ist wunderschön. Ist sogar von der Anreise her für mich aus Regensburg auf jeden Fall näher als Sestriere. Sestriere ist ja schon von Regensburg aus gute 800 Kilometer. Und für mich kam der Wechsel einfach dadurch zustande, dass halt Renato hier bei oder vor Turin lebt und ich sozusagen ja mit ihm dann auch hier vor Ort zusammentrainieren kann, was ja sonst ein Ferntraining ist. Ich würde sagen, ein Vorteil ist, wenn man das als Vorteil sehen will, sage ich jetzt mal, also es ist ja nochmal höher. Also St. Moritz ist ja so 1700, 1800, das Flugfeld, wo man auch gute Tempoläufe machen kann, Samedan unten, das sehe ich eher so 1700 und oben St. Moritzer See und so weiter im Tal ist eher so vielleicht 1800. Hier sind wir auf 2050 Meter, glaube ich, wo das Hotel oder die Bahn ist und man hat die Möglichkeit, also du kannst natürlich hier oben laufen, da gibt es jetzt nicht in Sestriere selber nicht die ganz großen Möglichkeiten, weil man halt auch schnell auf Richtung Berg hochlaufen muss. Aber ich sag mal, wenn man ein Auto hat oder viele andere, die jetzt hierher fliegen, nehmen sich halt einen Mietwagen. Wie gesagt, es gibt diese umliegenden Täler, die wunderschön sind. Das sind oft so Gravel Roads, also wirklich so weicher, gut zu laufender Untergrund. die sind eben so zwischen 1600 und 1800 oder 1800 und 2000 Meter, je nachdem, wie weit du halt in diesen Tälern hoch und runter rennst. Man hat auch die Möglichkeit, hier vor Ort noch hochzufahren. Es gibt hier einen Trail, der nach einem sehr berühmten Marathonläufer benannt ist, nämlich Gelindo Bordin. Der fährt man jetzt auch mit dem Auto 10 Minuten nochmal so einen Berg hoch. Und das ist so ein richtig cooler Trail, also wirklich so ein Single Trail, der einfach am Kamm entlangläuft, wo du so einfach nochmal 100, 200 Metern über Sestriere bist und auf das Dorf runter siehst. Das haben wir oft gemacht, dass wir in der Vergangenheit nachmittags die etwas entspannteren, ruhigeren Dauerläufe, die dann meistens bei uns gar nicht so lange sind, wenn das 10 Kilometer ist, dann hochfahren und auf 2200 Metern dann noch den Nachmittagslauf machen oder wie am Dienstag. Es gibt noch den Kolber See, da fährst du diese gleiche Straße noch ein bisschen länger hoch. Da fährst du fast eine halbe Stunde hoch, weil die Straße sehr, naja, sagen wir mal, schlecht ist. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Aber da sind wir zum Beispiel am Dienstag jetzt mit zwei Autos hochgefahren, zu acht. Julian Wanders und seine kenianischen Jungs waren noch dabei. Und dann sind wir auf den Kolber See hochgefahren, da bist du dann bei 2500. Und da kannst du auch laufen. Das ist aber dann schon sehr dünn, sagen wir mal, so was die Luft anbelangt. Aber auch mal ganz nett, wenn man dann sagt, okay, du willst so einen ruhigen Nachmittagslauf einfach nochmal in einer anderen Höhe laufen, damit du dich dann wieder unten auf 2000 am nächsten Tag vielleicht ein bisschen besser angepasst fühlst. Also es gibt hier schon viele Möglichkeiten. Ich muss sagen, dafür, dass ich das früher nie kannte, weil das stimmt im Deutschen, in der Wahrnehmung, im Kosmos irgendwie gar keine Rolle gespielt hat in der Vergangenheit, finde ich das hier extrem schön. Man hat tatsächlich bisher auch so ein bisschen seine Ruhe, was auch nicht immer zu unterschätzen ist. Es ist auch schön, wenn man natürlich in St. Moritz sehr viele bekannte Läufer aus dem In- und Ausland trifft. Andererseits ist es auch schön, wenn man hier mal komplett abschalten kann, weil hier nur eine Handvoll oder zwei Handvoll Athleten sind. Vielleicht dann jetzt demnächst wohl noch mehr italienische, wie ich gehört habe. Und preislich, das kann man vielleicht auch dazu sagen, das weiß ich aus eigener Erfahrung, es ist sehr viel günstiger als St. Moritz, wobei die Qualität oder das Angebot an Sportstätten jetzt da nicht dem nichts nachsteht. Also wir haben eine Bahn, die ist komplett neu, die ist letztes Jahr gemacht worden. Du hast hier einen riesen Gym mit auch theoretisch Räumlichkeiten, wo du sonst irgendwie Yoga oder sonst was machen kannst. Die haben ja auch ein Schwimmbad, das müsste, glaube ich, auch wieder geöffnet sein. Also, alles das, was man halt theoretisch braucht, ist schon da.
Du warst noch
also,
nicht im Schwimmbad,
nicht, aber andere vielleicht.
Du warst noch nicht im Schwimmbad, das überrascht mich jetzt.
Vielleicht auf dem Liegestuhl ein bisschen die Sonne genießen.
Sehr schön, sehr schön. Du bist ja heute 25 schon gelaufen heute Morgen. Easy Pace, was richtig. Ich zumindest aus dem Video erkennen konnte. Das geht dann einigermaßen oder müsst ihr dann schon auch ein bisschen kreiseln?
Ja, man muss ein bisschen kreiseln, denn es ist halt so, also es hängt immer ein bisschen davon ab, wie hart man den Lauf selber gestalten möchte, weil es ist schon so, dass du kannst hier nicht so flach laufen wie in St. Moritz im Tal. Also ich weiß schon, es wird der ein oder andere vielleicht denken, St. Moritz, da gibt's auch ein paar Hügel. Ich kann es schon mal bestätigen, Hügel in St. Moritz ist nichts im Vergleich zu Sestriere, auf jeden Fall. Es ist schon so, dass du hier tendenziell viel mehr Höhenmeter pro Lauf machst. Deswegen sind natürlich die Geschwindigkeiten, auch weil die Höhe ein bisschen höher ist, tendenziell langsamer. Ich mag das aber tatsächlich ganz gerne, weil das halt einfach eine Menge Kraftausdauer schon mal gibt. Und ob jetzt der Dauerlauf dann hier 3,40 oder 3,50 ist, ist jetzt eher unerheblich für so normale Läufe. Und man ist in den Tälern dann schon ein bisschen am Pendeln. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt heute Morgen im Valle Argentera waren, du kannst relativ gut 6,5 Kilometer One-Way hochlaufen. Hast die Möglichkeit an dem höchsten Punkt, wo es Sinn macht, dann vielleicht zu drehen, weil dann wird es Single-Trailig. Also für Bergläufer natürlich vielleicht auch ein Paradies, aber jetzt für uns eher dann nicht mehr so. Kann man da oben dann so ein, zwei Runden auch laufen, die so 1 Kilometer, 2 Kilometer lang sind, über so einen Bach, dann wieder runter, wieder ein Stück hoch. Also ich finde, 25 Kilometer kriegst du da relativ schnell zusammen. Und gestern in Pragelato haben wir auch 22 Kilometer gemacht. Da haben wir auch gesagt, wir wollen mal gucken, wie weit man diesen einen Pfad hochlaufen kann. Wir haben dann bei 8,5 mal ein bisschen kapituliert, weil wir gesagt haben, okay, jetzt wird es vielleicht doch ein bisschen zu krass einfach. Wenn man dann irgendwann bei 4,30er Tempo ist, aber trotzdem relativ hohen Puls, da denkt man dann schon so, okay. Aber ja, also ich sag mal so typischerweise so 8,5 Kilometer Pracelato kannst du auch ganz gut laufen und dann wieder runter. Das für die meisten Läufe ist das jetzt wirklich kein Problem. Und man muss auch sagen, es ist alles relativ. Die Norweger würden wieder mal sagen, it's all mental, because ich weiß, dass Sondre im Valle Argentera, der hat da 45 Kilometer Läufe gemacht auf dem ersten Fünferabschnitt, weil dann wird es halt ein bisschen steiler. Mit 5 Kilometer hoch, 5 Kilometer runter hat der schon 45er gemacht und ich sage jetzt lieber nicht, wie schnell die schon waren. Also das ist geisteskrank. Es ist für mich tatsächlich unbegreiflich, wie man in diesem Terrain tatsächlich auch so schnell laufen kann. Aber es ist natürlich auch eine Erklärung, warum der Junge so viel Kraft hat. Also da muss man, glaube ich, halt einfach jetzt ganz besonders am Anfang ruhig zu Werke gehen und nicht zu viel auf die Uhr schauen. Kann man ja vielleicht mal sagen, kurzer Abriss, jetzt nicht zu lang, weil für die meisten Leute ist es vielleicht nicht so interessant, aber warum Höhentraining überhaupt sinnvoll ist, ich glaube, wir haben es auch letztes Jahr schon mal kurz erwähnt. Es geht halt letztlich darum, dass man natürlich in dieser Höhe, logischerweise hier ist weniger Sauerstoff, in der Luft. Das heißt, das Laufen ist dementsprechend sehr viel anstrengender. Und in der Theorie ist es eben so, dass der Körper dementsprechend durch diese Sauerstoffarmut in der Luft, dass die Bildung von mehr roten Blutkörperchen anregt sozusagen, dass wenn wir dann irgendwann wieder runterkommen auf normal Null oder wo auch immer wir halt leben, aber in Regensburg ist es nicht Meereshöhe, aber so 300-400 Meter, dass man dementsprechend da unten dann mehr Sauerstoff transportieren kann, sage ich jetzt mal. Und das ist ein Grund. Der andere Grund ist tatsächlich, das ist eher ein Grund für mich, muss ich sagen, aber ich habe das Gefühl, dass mir das mit der Höhe immer geholfen hat, auch in Kenia. Wenn man irgendwann mal ein gewisses Fitnesslevel erreicht hat, muss man halt irgendwann schon ziemlich schnell laufen. Das war, bevor es diese Entwicklungen in den Schuhen gab, mit mehr Sohle und Carbon, schon manchmal fand ich ein Problem, dass du dann ein gewisses Verletzungsrisiko logischerweise dann auch gefahren bist, weil um fitter zu werden, hast du dann irgendwann immer noch schneller laufen müssen, was ja gleichzeitig immer noch mehr Belastung für den Bewegungsapparat ist. Und hier oben kannst du halt wirklich, das sieht man ja, deswegen laufen wir auch immer mit Pulsmesser und kontrollieren die Herzfrequenz. Du kannst halt hier gleiche oder sogar höhere Herzfrequenzbereiche bei normalen Dauerläufen erzielen, indem du logischerweise viel langsamer läufst, einfach weil wir weniger Sauerstoff in der Luft haben und viel mehr Höhenmeter machen müssen. Und auf die Weise eigentlich im Sinne, sagen wir mal, gelenkschonender einen höheren Herz-Kreislauf-Reiz ja auch setzen können. Und das ist einer der Gründe, weswegen ich das auch ganz gerne in der Höhe mache. Die Kraftausdauer tut mir auch gut. Regensburg ist jetzt nicht extremst profiliert im Umland. Hat natürlich auch Vorteile, dass ich da sehr gute Tempoeinheiten dann eben an der Donau machen kann. Und hier ist halt der Vorteil, dass ich auch dementsprechend viel Kraftausdauer mitnehme. Und ja, also mir tut das echt immer ganz gut.
Gut, jetzt kann sich ja der Normalsterbliche oder die normalsterbliche Läuferin fragen, okay, ich fahre jetzt in die Alpen oder nach Italien, nach Österreich oder Frankreich oder sonst wohin in Urlaub, weil Fliegen ist ja immer noch mit vielen Fragezeichen, wohin, was geht nicht und so weiter und so weiter. Also mache ich daraus, weil jetzt ja die ganzen Marathons im Herbst wieder winken, mache ich daraus ein kleines Trainingslager. Ja, also ich fahre irgendwo in die Alpen und bin da 14 Tage und mache daraus ein Trainingslager. Effekt innerhalb von 14 Tagen, wenn ich es schaffe, ruhig zu laufen, das ist ja das eine, dass man auf jeden Fall erstmal ruhig laufen müsste, aber man würde ja jetzt als Normalsterblicher
mit einem großen Ausrufezeichen
man würde es ja dennoch nutzen, um zu sagen, okay, ich schraube jetzt mal meine Kilometerleistung hoch, ich fahre die Trainingsbelastung, was die Stunden angeht, im Vergleich zu Alltag, Beruf, normales Leben und so weiter. Und habe dadurch natürlich schon eine sehr viel höhere Belastung. Plus ich habe noch die Höhenbelastung. Kann das gut gehen? Ich habe da meine Zweifel.
Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es kompletter Nonsens ist, wenn man sagt, man möchte Urlaub mit eine Art von Trainingslager oder mehr Training verbinden, das ist Quatsch, ist jetzt irgendwo in so eine bergige Region, egal ob Österreich, Schweiz oder Italien ist, da hinzufahren. Aber ich glaube, das ist trotzdem mit Vorsicht zu genießen. Also dann jetzt zu sagen, okay, das ist ja verständlich, dass wenn man nicht arbeitet, logischerweise mehr Energie hat und natürlich auch motiviert ist und dann am besten natürlich auch direkt da losholzen möchte, total nachvollziehbar und sozusagen das Beste aus dieser Zeit machen möchte. Aber das ist natürlich schon, je nach Höhenlage, schon mit ein bisschen Vorsicht zu versehen. Also ich war jetzt auch, da ich im Frühjahr ja verletzt war, logischerweise nicht in Kenia. Es ist relativ lange her, dass ich das letzte Mal in der Höhe war, nämlich, ich glaube, so ungefähr 10 Monate, eben letzten September in Sestriere. Ich bin jetzt mal die erste Woche auch vorsichtig, ehrlich gesagt. Also wir werden morgen mal ein erstes kleines Workout probieren, so ein Test einfach, wie komme ich schon zurecht. Aber ansonsten stand die letzten Tage einfach nur ruhiges Laufen auf dem Plan. Wirklich, wo du jetzt gar nicht, wenn du auf die Uhr geguckt hast, hast du auf deinen Puls geguckt, auf deine Herzfrequenz und jetzt nicht auf den Schnitt, weil der Schnitt eigentlich am Anfang vollkommen irrelevant ist. Einfach, es geht darum, sich zu bewegen. Bei Barbara tue ich mich noch ein bisschen schwerer, dadurch, dass sie noch nie in der Höhe war, einzuschätzen, wie viel Zeit ist bei ihr, sage ich jetzt mal, gut, bis wann ist sie adaptiert an die Höhe. Das machen wir jetzt natürlich so ein bisschen bei Feeling, aber bei ihr ist auch so, dass wir jetzt nicht sagen, hey, du musst jetzt jeden Tag jetzt zweimal laufen, geschweige denn müssen. Im Urlaub muss niemand irgendwas, aber wenn jemand das machen möchte, ich glaube aus Motivationsgründen und weil man natürlich hier tolle Eindrücke hat, Natur und so weiter, auf jeden Fall sinnvoll. Aber ich würde das für die meisten dann eher in einem ruhigen Grundlagenbereich, sage ich jetzt mal, empfehlen und nicht jetzt, um da jetzt die krassen Marathoneinheiten zu bolzen. Ich glaube, wenn man das so macht, dass man sagt, okay, ich habe im Urlaub mehr Zeit, ich möchte irgendwo in die Berge fahren und ich mache einfach ruhige Läufe in schöner Natur, dann kann da, glaube ich, nicht so viel schief gehen. Ich würde da jetzt aber nicht probieren, irgendwelche krassen Workouts zu machen, weil es hat ja schon Gründe, warum wir normalerweise auch 4 Wochen oder so in solche Höhentrainingslager fahren, weil halt die erste Woche meistens einfach nur ganz ruhig ist, selbst bei uns. Okay, mit Ausnahme bei Sondre vielleicht. Der kann, glaube ich, einfach, weil er fast das ganze Jahr irgendwo in der Höhe lebt, einfach hochfahren und lostrainieren. Aber das ist halt nicht normal, das muss man wissen. Auch bei einem Julian Wanders, der sonst in Kenia lebt, das ist nicht normal. Man muss am Anfang schon, sollte man mal so eine knappe Woche wirklich Piano machen und dem Körper auch die Zeit lassen, sich an diese neuen herausfordernden Umstände auch anzupassen. Und dann, also längere Läufe auch gut, Kraftausdauerläufe gut, aber ich würde den meisten jetzt nicht empfehlen, da irgendwelche krassen Marathon und spezifischen Tempoeinheiten zu machen.
Also ich habe ja auch ein paar Erfahrungen selber gemacht in Trainingslagern logischerweise, also weniger in meiner aktiven Zeit, weil da spielt das halt ja eine untergeordnete Rolle, wenn du als Sprinter in die Höhe gehst, was übrigens fantastisch ist, weil man tatsächlich sich leichter fühlt, man läuft schneller.
Ja? Ihr fliegt, also, oder?
Man muss das halt auch kontrollieren, das ist auch nicht ganz einfach nur, das ist schon ein crazy Gefühl, also das Einjoggen ist auch verrückt, weil der Puls sofort hochgeht. Ja, aber zum Beispiel meine 500 Meter All-Time-Bestzeit, die bin ich auf 2700 Meter Höhe in Quito in Ecuador im Trainingslager gelaufen, ja, was auch eine geile Erfahrung war.
Krass.
Ja, da hast du zwar nachher überhaupt keine Luft mehr, aber du bist halt in der Lage, andere Geschwindigkeiten zu laufen, das ist halt einfach so. Da spielt das eine untergeordnete Rolle. Aber das ist ja das Problem, wenn du frei hast und denkst, okay, jetzt habe ich so lange nicht gescheit trainiert und jetzt hast du vielleicht noch 3 Anmeldungen aus den letzten 1,5 Jahren, ja, für die Marathons, die jetzt noch anstehen, also für Frankfurt, für Berlin, für Hamburg und hast du nicht gesehen und überlegst jetzt halt als Normalsterblicher auch, okay, was mache ich denn jetzt, um fit zu werden? Welchen ich laufe, weiß ich auch noch nicht, weil ich habe ja noch alle Optionen im Prinzip. Und dann nutzt du natürlich auch die freie Zeit, das ist ja klar. Und der Reiz, dann klar, rauszugehen und doch zu laufen, wenn du das beschreibst, ja, es ist schön draußen, es ist morgens kühl und frisch und die Sonne kommt über den Berg und dann gehst du halt raus, das ist ja klar. Und dann denkst du abends, auch ein Stündchen laufen geht schon noch, oder wenn es ein Dreiviertelstündchen ist, ja. Ich erlebe das halt auch in Triathlon-Camps, die wir da ja mitbetreut haben. Da wird halt morgens Schwimmen angeboten. Ja, so, da steht meine Frau halt am Becken und erwartet die Schwimmer. Und die ersten 3 Tage kommen natürlich alle. Ja, und schwimmen erstmal eine Stunde vorm Frühstück. Ja, so, dann gibt's Frühstück, dann gibt's die erste Radausfahrt. Ja, die ersten Radausfahrten sind erstmal, was du gesagt hast, Grundlage, ruhig. Ja, also ruhig Radfahren. Ja, erstmal tragen sich alle eine Gruppe zu hoch ein, also eine Geschwindigkeit zu viel schon mal, ja. Das reguliert sich erst nach der ersten Woche. Das heißt, die fahren schon mal nicht ruhig, sondern die fahren halt die ersten 3 Tage schon mal im Lustbereich, sag ich mal, ja, aber nicht ruhig. So, dann wird abends noch ein kleines Läufchen angeboten und ein bisschen Stretching, ja, das am nächsten Tag das nochmal. Das heißt, die haben nach 2 Tagen das Trainingspensum der ganzen Woche, was sie normalerweise neben dem Office oder neben Schule oder keine Ahnung, ja, neben normalem Leben halt sonst so gerade eben in irgendeinen schon zu vollen Terminplan reinpressen. Nach 2 Tagen. Ja, da haben die nach 2 Tagen 10-11 Stunden auf der Uhr. Das kann ja nicht gut gehen. Ja, wenn dann noch die kleine GT-Einheit an der Bar abends dazu kommt, ja, dann wird es halt schwierig. Ja? Das heißt, entweder ich bereite das Trainingslager gefechtsmäßig vor, das heißt, das Trainingslager ist dann der Höhepunkt des Jahres. Ja, also dass ich die ruhigen Läufe und das alles halt vorher mache und den Trainingslager als Höhepunkt setze. Ja, oder ich muss da wirklich ganz anders rangehen. Ich muss halt ruhig machen und mir die Sachen sehr gut halt auch sortieren. Das heißt, was mache ich da wirklich oder was mache ich nicht? Auf der anderen Seite, wer ist so vernünftig? Ja, weil wenn du dann hörst, okay, heute Abend gehen wir halt nochmal mit 20 Leuten eine Stunde 15 zu einem Leuchtturm laufen oder so, ja, schön so am Wasser entlang irgendwo, ja, dann gehst du natürlich mit.
Ja, macht ja auch Bock.
Weil die natürlich dann auch gleich die Uhr abdrücken, ja, du kennst das, ja, dieser Klick-Effekt, den du ja auch hast, wenn du vom Stuhl aufstehst, dann ist das kein lockeres Laufen mehr, sondern das ist Wettkampf. Ja, das ist im Prinzip Wettkampf. Ja, also das ist schon nicht einfach, das einzufangen. Also auch für sich selbst einzufangen. Ja.
Voll. Also das ist wahrscheinlich so ein bisschen die Abwägung, die du ja auch beschrieben hast. Also mit welcher Erwartungshaltung gehe ich da vielleicht dann auf sowas ein in so einem Trainingslager? Wie du schon sagst, ist das so, für mich steht da der Fun im Vordergrund und das Maximum aus dieser Zeit rauszuholen. Sportlich, sage ich jetzt mal, dann ist das jetzt zwar vielleicht trainingstechnisch nicht super sinnvoll, abhängig davon, wo sich dieses Trainingslager ortstechnisch vielleicht befindet. Aber muss ja dann vielleicht auch nicht sein, dass man, also vielleicht für manche auch okay, wenn sie sagen, mir ist egal, wenn ich nach dem Trainingslager fertiger nach Hause komme, ich will da eine geile Zeit haben und mit vielen coolen Leuten in einer entspannten Atmosphäre da irgendwie trainieren, ist auch vollkommen legitim, will ich gar nicht bewerten oder so, um Gottes Willen. Wenn es jetzt aber darum geht, dass jemand sagt, ich möchte so ein bisschen Urlaub und eine Art Vorbereitung auf was auch immer, vielleicht einen Herbstmarathon jetzt dann wieder nutzen und es wäre irgendwo in den Bergen, wo wir jetzt mal, sagen wir mal, über 15 Meter unterwegs sind, würde ich jetzt nicht das empfehlen, dass man da jetzt versucht, sich komplett zu verausgaben, sondern wie gesagt, dann eher ein bisschen ruhig zu laufen und schon, man darf ja schon Sport machen, aber halt in einem moderaten Bereich, sage ich jetzt mal, und auch in sich reinhören und nicht nur stumpf, wenn man einen Trainingsplan hat, das dann runter zu trainieren, das macht keinen Sinn. Es ist genauso, dass wir natürlich jetzt hier auch versuchen, uns so ein bisschen abzustimmen. Wir haben ja unterschiedliche Trainer, zum Beispiel die Dänen haben ja ganz andere Trainer wie jetzt zum Beispiel Sondre und ich, und logischerweise hat Sondre ja ein ganz anderes Leistungsniveau als ich oder Julian logischerweise. Das gibt ja trotzdem oft die Möglichkeit, dass man zusammen laufen geht. Und bei uns ist es zum Beispiel auch so, weil Thais auch mich schon vor dem Trainingslager gefragt hat, ob ich ihm mal meinen Plan schicken kann, damit sein Trainer da ein bisschen gucken kann, dass er das irgendwie anpasst oder so. Habe ich halt auch gesagt, Thais, ich habe keinen Plan. weil wenn ich da oben bin, entweder, also fürs Trainingslager habe ich bei Renato fast noch nie einen Plan gehabt, weil wenn er da ist, ist er da.
Ich habe keinen Plan.
Ja, ich habe keinen Plan. weil entweder ist er da und er sieht mich, er wird morgen zum Beispiel kommen für das Workout. Ich habe ihn natürlich auch gestern versucht am Telefon zu löchern, was steht denn an? Und er hat gesagt, it's a surprise. Und das heißt, ich werde morgen früh um 9 Uhr erfahren, was ich dann um 10 Uhr machen darf. Also von dem her, das ist ja auch irgendwie cool. Und genauso ist es ja so, dass ich, wenn ich jetzt die ersten Tage hier bin, hat er auch gesagt, mach heute Vormittag zum Beispiel 25 Kilometer, heute Nachmittag machst du 8 Kilometer ganz easy und danach noch ein paar Bergsprints und dann rufst du mich wieder an. Und so haben wir jetzt die letzten Tage immer gemacht. Ich habe das gemacht, was er gesagt hat, und dann hat er gesagt, ja, und wie hast du dich gefühlt dabei, hat sich das gut angefühlt, wie schnell war das? Dann habe ich gesagt, so und so, und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir nächsten Tag vielleicht ein bisschen länger morgens und so weiter und so fort. Also dadurch, dass wir jeden Tag hier dann telefonieren oder er dann jeden zweiten, dritten Tag ja sowieso da ist, weil er irgendwie ein Workout bei mir oder bei Julian oder bei Sondre coacht, ist er eh ständig da und deswegen haben wir da auch gar keinen Plan, sondern stimmt das eben Tag für Tag ab. Und das ist natürlich in dem Fall sehr sinnvoll, dass man da halt auch auf das körperliche Befinden eingeht. Und wenn es dann irgendwann mal so sein wird, davon gehe ich auch aus in 5 Wochen, dass es Phasen gibt, wo es mal nicht so läuft, wo man es vielleicht mal ein bisschen übertrieben hat oder sich nicht so gut erholt hat, ist ja mit dem Schlafen in der Höhe auch immer so eine Sache. Gibt bessere und schlechtere Nächte, sage ich jetzt mal. Dann wird es auch mal die Zeit wieder sein, wo man vielleicht mal einen Ruhetag einbaut oder zumindest mal einen Nachmittag wieder frei macht. Also das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man da drauf eingeht und nicht versucht, sich an irgendeine Art von Plan zu klammern. Und ich glaube, um das schon zu vermeiden proaktiv, gibt es gar keinen Plan bei uns.
Also in dem Zusammenhang habe ich heute wieder eine sehr spannende Einlassung zu Variabilität im Training gelesen. Und das ging sicher nicht nur an Top-Athletinnen und Athleten, sondern halt auch an uns normalsterbliche Menschen, die sich sportlich gerne betätigen. Bodybuilding ist ja auch eines meiner Lieblingsthemen logischerweise. Aber da ging es nicht jetzt darum, andere Sportarten in dem Sinne einzubetten in sein Lauftraining, sondern das Lauftraining halt, sagen wir mal, ganzheitlicher zu betrachten und das wirklich dann halt in unterschiedlichen Bereichen auch bewusst sich vorzunehmen, ja, also zu planen, ne? Nicht I don't have a plan, sondern I have a plan, ja. Das heißt ja noch lange nicht, dass man das alles sklavisch einhalten muss. Und zwar gingen die Variationen zum Training über die erste Maßgabe, die wir schon genannt haben, ja, langsam laufen. Hatten wir das schon mal erwähnt? Ich weiß gar nicht. Haben wir das hier im Podcast schon mal erwähnt, dass man langsam laufen muss? Ich weiß gar nicht mehr genau.
Das ein oder andere Mal.
Ich glaube, ich muss noch mal nachschauen. Ich glaube, das war zweite oder dritte Einheit, oder? Also zweite oder dritte Episode.
War glaube ich. Episode schon, ja. Ja, ich glaube auch ganz am Anfang.
Ganz am Anfang, ne? Also an unseren Anfängen, ja, als wir noch mit hellerer Stimme gesprochen haben, vor Stimmbruch, ja. Dann ein wichtiger Punkt, den du ja auch leider zwangsläufig durch deine Verletzung intensiver mit beachten musstest, nämlich Lifting, also Krafttraining zu machen, also auch systematisch Krafttraining einzubauen, weil das Zusammenhänge hat, die man so erst erkennt, wenn man tatsächlich eine Verletzung hat, ja, weil eine Überlastung hier oder da oder der Schmerz auf der einen Seite, aber eigentlich aus einer Fehlstellung auf der anderen Seite herrührt. Ja, hat man ja immer wieder Probleme, dass plötzlich ein Fuß wehtut und es ist eigentlich der andere Fuß, ja, und der dann wehtut, ist nur in Anführungszeichen überlastet, weil man auf der anderen Seite eine Fehlhaltung hat. Also da kann Lifting mit dem zweiten oder dritten Part, also langsam laufen, Lifting und Flexibility ist das nächste Zauberwort, wird ja auch sehr, 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 sehr gerne weggelassen bei Läuferinnen und Läufern.
Vernachlässigt.
Ja. Da ist ja auch eine ideologische Auseinandersetzung darüber, wann mache ich das am besten? Mache ich das vorm Laufen oder direkt nach dem Laufen oder als extra Einheit? Ja, also immer wieder gern genommen die Frage, ja, wie viel muss man sich eigentlich vor einem Lauf dehnen? Ja, die Dänen sagen gar nicht so viel dehnen, weil das nicht so viel verändert in der Muskelstruktur, wie man sich das vielleicht vorstellt, wenn man sich an einen Zaun stellt und zweimal vorne und zweimal hinten dehnt. Das verändert nicht so sehr viel. Wichtiger wäre einmal die maximale Auslastung der Gelenke, die man noch zur Verfügung hat, wenn man ungedehnt ist. Ja, dass man die halt einmal alle durchbewegt. Das ist eigentlich sinnvoller. Und auch übrigens einlaufen, also dieses Rumgejogge, verändert jetzt in dem Sinne von Erwärmung von Muskulatur oder Bändern praktisch nichts. Ja, also das ist nur, um ein bisschen den Kreislauf in Schwung zu kriegen. Ja, insofern ist Flexibilität ein wesentliches Thema, aber eigentlich eine eigene Einheit. Ja, weil man das dann halt intensiv und auch mit einer bestimmten Haltezeit und mit einer bestimmten Bewegungsamplitude machen muss, damit das halt einen Effekt hat. Ja, in dem Zusammenhang fällt mir ein, das Video mit den fancy Stabi-Übungen, da arbeitest du gerade noch dran, ne?
Hab ich komplett vergessen. Ich hab's natürlich erstmal, ich hab's das erste Mal wieder, ist mir eingefallen,
als du arbeitest da noch dran.
Du bist gerade in der gepostet hast und dann und dann war packen und hierher fahren. Aber du hast recht, das könnten wir hier irgendwo mal filmen. Ich überlege mir nochmal drei Übungen oder so. Was waren es? Drei Übungen, haben wir gesagt, oder?
Ja, außerdem, vielleicht fällt Barbara ja noch was Cooles ein, ne?
Die macht das fast noch fleißiger als ich tatsächlich.
Und wahrscheinlich auch noch besser.
Was Athletik und so anbelangt. Und besser sowieso.
Also nochmal zwei Beispiele zu der Flexibilität, weil das zwei Dinge waren, die ich dann auch sehr, also nicht nur sehr einleuchtend, sondern halt auch Sachen sind, die leider relativ häufig vorkommen. Nämlich ein Läuferknie ist ja so eine Geschichte. Und da hat man einen klaren Zusammenhang zu einer mangelhaften Flexibilität des Quadrizepsmuskels, also des großen vorderen Oberschenkelmuskels, festgestellt. Also je mehr ich halt draufhaue, es in lang, schnell, wie auch immer laufen, ja, und ich denke, wow, hab eine geile Spannung auf dem Oberschenkel und nicht gleichzeitig für eine Flexibilität sorge, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass daraus ein Läuferknie resultiert. Ja, also das ist ein Punkt. Dann so ein anderes wunderbares Phänomen, was fies wehtut und auch ganz eklig langwierig ist, Patellaspitzensyndrom. Ja, also dieser stechende Entzündungsschmerz direkt unterhalb der Kniescheibe. Ganz blöde, fiese Geschichte. ganz oft herrührend aus einer fehlenden Flexibilität des Oberschenkelvordermuskels, Quadriceps femoris, wie der in der Fachterminologie korrekterweise heißt, und des Beugers auf der anderen Seite. Also, dass beide Seiten praktisch kurz sind. Mhm. Ja, und wenn jeder von euch zu Hause, der schon mal länger gelaufen ist, weiß, wenn man länger gelaufen ist, dann ist ja gerade der Beugemuskel hinten wirklich so richtig fest, wenn nicht sogar ein bisschen sauer. Ja. So, das heißt, ja. Es ist jetzt nicht unbedingt so sinnvoll, nach so einem Lauf den dann halt zu dehnen, weil der ist dann schon angestrengt genug. Und durch die starke Belastung sind Bänder und Sehnen eher so ein bisschen weicher, sondern dass man das wirklich dann vielleicht 1-2 Stunden später macht und dann eine vernünftige Dehneinheit einbaut, kann man wunderbar vorm Fernseher oder sonst wo machen. Ja. Noch 2 weitere sehr schöne Punkte, ja, und ich weiß, das sind deine Lieblingspunkte, Philipp, da ja, weiß ich jetzt schon, dass es deine Lieblingspunkte sind, ja. Der erste der beiden Philipp Special Points ist Find Your Inner Yogi.
Oh ja.
Ne? Mhm. Mhm. Aber eigentlich ist
also
es,
bin ich jeden Morgen hier auf dem Balkon natürlich.
Wollte ich gerade sagen, eigentlich hast du es schon begonnen zu beschreiben. Ja, also sobald du ja rausgehst und eine bewusste Wahrnehmung dessen hast, was draußen an Schönheit der Natur oder überhaupt passiert, ja, und vielleicht mal einmal ja. oder 5-mal ja, tief ein- ausatmen, oder da ist man schon auf dem Weg. Ja, weil wenn man es nicht mehr wahrnimmt, ja. dann müsste es eigentlich klingeln. Ja. Aber gerade wenn man im Urlaub ist, ja, oder wenn man so wie du in Bergen oder an der See oder sonst wo, ja, nehmt euch mal ein bisschen Zeit für euch selber. Ja, das heißt nicht nur, dass man Yoga machen muss, das kann man natürlich machen, aber es ist nicht unbedingt jeder Frau's oder jedermanns Sache. Auf der anderen Seite kann man halt auch, indem man einfach mal ein bisschen bewusst ein- ausatmet oder mal einfach ins Nichts starrt, ja. Den kleinen Schritt zum Find Your Inner Yogi finden, ja. Und jetzt kommt dein Lieblingspunkt, weiß ich jetzt schon. Sorgt für komplexe Bewegungsabläufe, fließendes Zusammenspiel von Muskelgruppen und in der Folge für eine bessere Körperkontrolle und eine deutlich bessere Position beim Laufen. Ist was?
Ich hätte es gesagt, Lauf-ABC.
Entschuldigung, dass ich jetzt so laut lachen muss. Ja.
Ich hätte gesagt, das wäre Lauf-ABC hier, dass man das hier mal ein bisschen regelmäßiger mit einbaut.
Tanzen, mein Lieber. Tanzen.
Was? Echt? Tanzen? Ja. Das habe ich jetzt noch nicht gehört in dem Zusammenhang, deshalb, aber deshalb ja, man lernt ja nie aus.
Ich bin ganz sicher, dass du es ganz toll finden würdest und zweitens fand ich es halt auch wirklich spannend. Ja, also wirklich ein sehr spannender, cooler Ansatz. Ja, dabei fiel mir gleich etwas ein und deshalb möchte ich das auch unbedingt hier erzählen. Das ist schon ziemlich lange her, 80er Jahre, als viele von diesen Dingen, also sich halt zum Beispiel wirklich in einer komplexen Art und Weise mit Bewegung auseinanderzusetzen, noch nicht so eine große Rolle spielten in der Leichtathletik, sondern da war halt spezifisches Training, Krafttraining und so weiter, ja, war da Trumpf. Aber einige Leute haben das schon begriffen, also Trainer als auch Athleten. Und es gab mal 2 sehr, 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 sehr gute deutsche Hochspringer, Dietmar Mögenburg und Carlo Trennert. Die Namen kennt ihr vielleicht noch, vor allen Dingen dann, wenn ihr etwas älter seid, so wie ich, oder auf die deutschen Rekordlisten schaut. Nämlich, da sind die immer noch verzeichnet. Ja, Dietmar Mögenburg war Olympiasieger, Carlo Europameister und Weltrekordler und deutscher Rekordler und so weiter. In der Halle vor allen Dingen. Die haben beide über 2 Meter groß, ja, und sagen wir mal, vordergründig jetzt nicht die Salsa-Könige qua Geburt, ja. Die haben aber mit ihrem Trainer, Tancic, haben die Balletttraining in ihr Training eingebaut. Ja, was zeichnet Balletttraining aus? Balletttraining zeichnet das aus, was ich eben beschrieben habe. Position, Körperspannung, Körpermitte und so weiter und so weiter. Also wirklich das Zusammenspiel der Muskelgruppen, fließende Bewegung und so fort, ja. Das muss jetzt gar nicht mit einer klassischen Musik oder was auch immer zusammenhängen, aber das Verständnis, dass solche Bewegungsmuster einem tatsächlich dann beim Laufen eine bessere Position geben können oder für Hochspringer dafür sorgen können, dass sie sich perfekt treffen, nämlich diese genauen Millisekunde, die der entscheidende Moment ist, wo man die Höhe gewinnt im Absprung und daraus halt eine geschmeidige Bewegung dann ableitet, ist hochspannend. Und ich fand das halt so einen coolen Ansatz, dass ich gedacht habe, okay, jetzt hast du schon extra deine High Heels in Laufschuhform mitgenommen. Ja, also für alle, die normalerweise High Heels tragen, ja. Philipp ist jetzt nicht so der High-Heel-Typ normalerweise, glaube ich. Also glaube ich jedenfalls, so gut kenne ich dich gar nicht. Aber du hast ja nagelneue Schuhe dabei, die praktisch High-Heels übersetzt in Laufschuhe sind. Ja. Und da könntest du zum Beispiel deine Frau mal zum Tanzen einladen. Ja. Und dann machst du was für deine Körperposition, ohne dass du es merkst.
Das wär's natürlich, ja. Ich habe noch nicht mal einen Tanzkurs in der Schule gemacht, Ralf, weil damals unsere Klassen irgendwie, das weiß ich auch nicht genau, da wurden die Klassen nochmal gesplittet irgendwie in der 7. Klasse, dann hat es uns keinen Tanzkurs gegeben. Das heißt, ich bin da komplett unbewandert bisher. Das heißt natürlich, dass da riesiges Potenzial noch liegt, wahrscheinlich.
Hallo. Hey, hör mal, hier, Tanzkurs Gold, zweimal gemacht in der Schule. Hallo.
Wirklich?
Alles wieder vergessen.
Okay. Nee, also grundsätzlich mal über den Tellerrand rausschauen. Also ich bin jetzt auch keiner, der jetzt von vornherein, auch wenn das jetzt mal vielleicht auf den ersten Blick primär ein bisschen abwegig klingen mag, sagt, dass das jetzt kompletter Nonsens ist. Im Gegenteil, ich glaube oft, dass bestimmte Prozente, die man irgendwo anders findet, in eher ungewöhnlicheren Ansätzen dazu führen, dass manche Leute vielleicht sogar einen gewissen Erfolg mehr haben als andere, weil man halt vielleicht erstmal von vornherein nicht gleich schon alles ausschließt. Kenne ich jetzt tatsächlich im Laufbereich noch nicht so, bis dass da schon irgendwelche Kolleginnen und Kollegen tanztechnisch oder balletttechnisch unterwegs wären. Kann mir aber zum Beispiel vorstellen, dass das gerade auch bei so technischeren Disziplinen oder wegen mir sowas wie Sprung, Weitsprung, Hochsprung, wo es ja irgendwie auch um einen Rhythmus und sowas geht, natürlich auch
bei dieser Untersuchung ging es um Läufer. Es ging nicht um,
Wirklich
um Weitspringer oder nein, es ging um Läufer. Ja, also ich weiß zum Beispiel,
fällt mir jetzt noch kein prominentes Beispiel ein.
Ja, ich weiß zum Beispiel, dass Ivan Pedroso, fünffacher Weltmeister im Weitsprung, ja, ist ein hervorragender Salsa-Tänzer. Ja, also wirklich sensationell, ja. Also das ist wahrscheinlich auch diese Mischung aus Rhythmisierung und Dynamik und so weiter. Aber darum geht's ja gar nicht, sondern es geht darum, dass man sich halt nur mal mit dem Gedanken befasst, über andere Reize und andere Bewegungsmuster wieder einen Return zu haben zu dem, was man eigentlich machen will, nämlich cool laufen, ne? Also flott ökonomisch laufen, darum geht's ja letztlich, ja. Ich habe mal was ganz Lustiges gemacht, wo ich in Deutschland nie hingegangen wäre. Aber auch, weil das überhaupt gar keine Option ist, das in Deutschland als erwachsener Mensch zu tun. Ich habe mit meiner größeren Tochter in New York mal einen Hip-Hop-Kurs besucht. Ja, Da würdest du normalerweise als gestandener Herr, ja, wie ich, würdest du sagen, okay, wüsste ich jetzt gar nicht, wo das angeboten würde, dass man da jetzt so hingehen konnte, ohne dass dich direkt am Eingang fragen, wollen Sie Ihre Tochter abholen, was machen Sie hier? Ja, das war halt ein Kurs mitten in New York, irgendwo in der fünften Etage eines ganz normalen Geschäfts- und Wohnblocks, irgendwo in Manhattan. Und da waren Leute, die sich auf Theater und alle möglichen Geschichten vorbereitet haben in unterschiedlichsten Kursen. Aber da war eben auch ein offener Kurs, wo man einfach hingehen konnte, keine Ahnung, $15 da abgedrückt hat. Und dann konnte man mit einer offensichtlich hochbegabten Hip-Hop-Trainerin einfach Hip-Hop entwickeln. Also eine kleine Hip-Hop-Abfolge, also Tanz will ich es jetzt noch nicht nennen wollen, ja, erarbeiten. Und da waren jetzt nicht nur Teenies drin, wie meine Tochter damals war, sondern eben auch ganz normale erwachsene Menschen. Ja, die genauso untalentiert erstmal waren wie ich auch. Ja, oder das war aber vollkommen egal. Weil da geht man einfach dahin und macht das wie soll ich sagen, ein Kochkurs bei uns in der Volkshochschule. Ja, also da war jetzt von mir, ich war damals, glaube ich, Ende 40 oder was, ja, bis zum 12-jährigen Teenie waren da alle Altersstufen vertreten, ja, und man hat gemeinsam so ein Ding gemacht, ja, mit mehr oder weniger Erfolg. Aber das ist ja für uns jetzt in Deutschland, schlagt mich, aber ich kenne kein Beispiel in Deutschland, wo ich sage, ja, da geht man mal als End-40er oder Anfang 50er, geht man mal zu einem Hip-Hop-Kurs. Du würdest doof angeguckt. Ja, da 0,0. Ganz normal. Ja, welcome, ja, let's go. Ja, also wirklich cool. Ja. Und das sind halt so Sachen, ich glaube, da können wir hin und wieder noch mal ein bisschen offener sein und sagen, Mensch, mach doch mal was, was jetzt nicht so Comfort Zone ist, ja. Das sind ja so Sachen, die man dann im Urlaub schon mal macht. Okay, da ist es dann manchmal der Clubtanz, der vielleicht jetzt nicht so ganz ideal ist, ja. Aber es ist vielleicht ein Anfang, ja.
Wenn das der Anfang ist, zum Hip-Hop zu kommen, dann startet, Leute, startet.
Ja, ich weiß nicht, wie die Angebote an Hip-Hop-Kursen oder an Tango- oder Salsa-Kursen in Sestriere sind, aber also sagen wir mal, der Italiener ist ja
noch nicht so ausgeprägt, glaube ich.
Musischen doch eher zugewandt, ja.
Ja, das stimmt natürlich. Vielleicht ändert sich das, wenn hier High Touri Season ist, dass dann mehr Kurse angeboten werden. Ich glaube, bis wir hier waren, war das Gym noch nicht mal geöffnet so. Aber weil, glaube ich, generell hier die wenigen Hotels, die schon geöffnet haben, auch erst vor einem Monat oder so, glaube ich, aufgemacht haben. Insofern schließe ich das nicht aus. Ich habe zumindest irgendwo in einem Flyer unten gesehen von diesem Sportcenter Gym. Da war in dem Flyer verschiedenste Fotos. Ich glaube auch so, ich weiß ja nicht, ob es Hip-Hop war, aber irgendwelche tanzartigen, vielleicht war es aber auch eher so eine Aerobics, war jetzt schwer zu deuten vom Foto. Also sowas wird scheinbar schon auch angeboten. Für die Leute, die sagen, sie wollen in der Höhe sowas ausprobieren. Das gibt's hier auch, also falls man hier vorbeischauen möchte.
Ja, wir haben ja mit der Nadine letzte Woche über Boxtraining gesprochen. Das ist ja nicht so weit voneinander entfernt, ja. Also gerade nochmal so, wie soll ich sagen, tanzorientiertes Boxtraining gibt's ja dann doch in jedem besseren Fitnessstudio in Deutschland als Angebot, ne? Das schon.
Auf jeden Fall. Aber bevor du noch zu der Geschichte kommst, die sehr spannend ist aus den USA, noch kurz ein Rückgriff auf das Thema Schuhe, denn da haben mich jetzt doch zuletzt aufgrund der Insta-Story, die ich noch gepostet habe, bevor ich ins Trainingslager aufgebrochen bin, doch, sagen wir mal, eher so viele Fragen erreicht, die ich jetzt nicht alle im 1:1 beantworten konnte. Es gibt, wie ja viele gesehen haben, eine sehr große neue Range an Adizero-Produkten von Adidas, also sprich eher performance-orientierten Schuhmodellen. Und da haben mich sehr viele Fragen erreicht zu den unterschiedlichsten Modellen, weil sehr viele Modelle sich auch sehr drastisch geändert haben zu dem, wie sie vorher waren. Wir versuchen es jetzt ein bisschen kurz zu halten, weil Ralf auch noch eine gute Geschichte hat. Also ich kann es nochmal sagen, also der klassische Adios, den es früher gab, den gibt es jetzt in veränderter Form, ohne Boost, aber mit mehr Light Strike Pro, hat aber kein Carbon, ist aber meines Erachtens nach ein Top-Laufschuh für dynamischer Laufschuh, so der klassische Lightweight-Trainer, wie man so schön früher gesagt hat. Und wann gibt es sowas überhaupt schon mal? Ein Schuh wird günstiger nach einem Remake. Also ich glaube, der hat früher, nagelt mich nicht fest, da ich meine Schuhe nicht selber bezahlen muss, weiß ich es nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, der hat in der Range von 160 Euro gekostet, der kostet 120, war für mich eine der Überraschungen überhaupt, finde den sensationell, laufe ich hier auch sehr regelmäßig. Der Boston hat sich auch sehr stark verändert mit, das hat der Ralf voll gemeint, hohen Sohlen, sehr viel mehr Sohle, auch mit Carbon, und läuft sich fantastisch, also wirklich auch ein hervorragender Trainingsschuh, der ist sicherlich nicht dafür gemacht, dass man ihn eigentlich hier auf irgendwelchen Dirt Roads läuft, mache ich aber trotzdem, ich muss ja als Athlet auch mal die Produkte auf Herz und Nieren testen und auch da schlägt er sich echt klasse, muss ich sagen, du merkst gar nicht, dass du über irgendwelche Unebenheiten oder Steinchen da drüber rollst, weil die Sohle halt einfach so ist, wie sie ist, also läuft sich sehr gut. Und jetzt kommen wir zu zwei abschließenden Modellen. Das eine ist relativ schnell erzählt. Ich meine, der Adios Pro, das war ja diese große Neuentwicklung bei Adidas im letzten Jahr, der neue Wettkampfschuh für Marathon, Halbmarathon mit Carbon und höherer, fachsprachlich gesagt, Stack-Height, also Sohlendicke, die bei 40 Millimetern durch die Regel des Weltverbands, des Weltleichtathletikverbands reglementiert ist, so gebaut wurde. Da gibt es einfach den klassischen Nachfolger, der heißt einfach Adios Pro 2. Der hat sich schon nochmal ein bisschen verändert von der Sohle, von der Optik. Mein erster Test, muss ich sagen, sehr gut. Ich habe den Eindruck, es wurde ein bisschen die Sohle vorne weiter hochgezogen, sodass man leichter noch auf den Vorfuß rollen kann. Finde ich aber hervorragend. Also macht auf jeden Fall Bock zu laufen. Und jetzt zum eigentlichen Stein des Anstoßes, warum mich ja auch sehr viele, sagen wir mal, fragende Zuschriften erreicht haben. Der Prime X. Das ist ein Schuh, der war, glaube ich, innerhalb kürzester Zeit ausverkauft, sofern ich das von außen verfolgen konnte. Dieser Schuh ist allerdings, ja, wie soll ich sagen, nicht wettkampfkonform. Das ist zumindest die Frage, die mich von vielen erreicht hat. Das stimmt zum Teil. Der Schuh ist dicker, was die Sohle anbelangt, als was der Weltverband erlaubt, nämlich 50 mm. Es ist sicherlich so ein bisschen auch eine Spielerei, sag ich mal, der Entwickler bei Adidas. Was kann man alles machen? Was ist alles möglich? Ich habe den Schuh jetzt hier noch nicht testen können, weil ich da bislang noch nicht die Gelegenheit hatte, und den laufe ich tatsächlich dann lieber erstmal auf Asphalt, weil der doch sehr, sehr hoch ist. Aber ansonsten ist es so, dass der Schuh tatsächlich nur für Profis, soweit meine Recherchen das jetzt hergegeben haben, für Profis verboten ist. Profis, ich weiß nicht, wo genau da die Linie gezogen wird, aber Profis bedeutet, dass halt Leute jetzt wie ich oder wie die Kollegen, mit denen ich hier trainiere, diesen Schuh nicht im Wettkampf verwenden dürften. Da ja aber wir wahrscheinlich bei den großen Marathons nur circa 1% vielleicht dieser Starter ausmachen, wenn überhaupt, ist das für die große Masse der Teilnehmer natürlich nutzbar. Also der Schuh ist durchaus auch im Wettkampf verwendbar für die große Mehrheit der Teilnehmer von Laufveranstaltungen. Also wer sagt, er möchte sich da mal mit was komplett Revolutionärem und Avantgardistischem ausprobieren, für den ist das natürlich möglich, vorausgesetzt er kommt überhaupt an so einen Schuh ran und vorausgesetzt er ist bereit, ich weiß gar nicht genau, was der kostet, 250 € zu bezahlen, dann kann er diesen Schuh nutzen. Ich bin tatsächlich sehr gespannt auf das Laufgefühl. Ich denke, ich werde ihn als erstes mal bei irgendeinem Longrun auf Asphalt ausprobieren, bin da aber auch schon sehr gespannt drauf vom Laufgefühl. Soll das sich schon nochmal richtig krass anfühlen, haben mir schon der ein oder andere Kollege aus Großbritannien geschickt, die den Schuh schon länger hatten. Das erklärt vielleicht die Frage, weil viele gefragt haben, ja, warum bringt man einen Schuh raus als Hersteller, der dann verboten ist? Wie gesagt, verboten für Profis, weiß nicht, wo die Linie gezogen ist, aber für Profis verboten im Wettkampf, da gilt diese Regel, 40 mm Sohle ist Maximum. Für alle anderen ist dieser Schuh auf jeden Fall nutzbar, und zwar nicht nur im Training, sondern auch bei Laufveranstaltungen. Insofern, wer da neugierig ist und die Möglichkeit hat, kann den natürlich gerne mal ausprobieren.
Ja, das bleibt ja ein spannendes Thema. Ist gleich bei Allyson Felix auch noch ein Thema. Auch eher, sagen wir mal, im High-Price-Sektor. Ich musste ja in den letzten Wochen erstmal wieder nach meiner fantastischen Erfahrung, don't do this at home, laufen wir doch einfach mal ohne Socken einen Halbmarathon am Ende von einer halben Distanz, wieder laufen lernen, ja, weil das natürlich mit den offenen Stellen am Fuß nicht ganz so lustig war. Dafür nimmt man am besten nicht neue harte Schuhe, sondern dafür nimmt man natürlich am besten die ausgelatschtesten, die man hat. Ja, aber ich habe ja noch ein paar so softe True Motion Dinger oder irgendwelche ollen Treter, die ich schon länger anhabe. Ich habe aber heute zum ersten Mal, ich weiß gar nicht, ob du die hast, ich glaube, die hast du gar nicht. Ja, die geilen Tokyo Special Laufschuhe von Adidas, die hatte ich mir jetzt einfach mal gekauft und gegönnt. Ja, also super angenehm, ja, und ganz ganz dünnes Material für die doch eher etwas höhere Wärmeanforderungen im Sommer in Japan, ja, mit einem sehr coolen Design, ja, erinnert so ein bisschen an Keith Haring, einen meiner Lieblingskünstler, jedenfalls auch saumäßig angenehm zum Laufen. Dann erzähle ich doch einfach nochmal, ja, weil wir schon beim Frauenthema waren. Ach so, wir wollten ja noch, weil das in Regensburg ja letzte Woche stattgefunden hat, ja, Kasia Semenya hat ja versucht, sich über 5000 Meter die Norm zu ergattern beim Lauf in Regensburg, aber Miriam Dattke war viel, viel schneller, ja. Ja gut, die wusste, wo es lang geht auf der Bahn.
Ja, ich habe das tatsächlich nur im Internet verfolgen können, weil es war der Samstagabend, als wir gerade fertig gepackt haben und dann am Sonntag auch sehr zeitig aufgebrochen sind. Aber ja, Samstagabend das Meeting, ich glaube, das haben sich manche möglicherweise anders vorgestellt. Also ich habe jetzt recherchetechnisch, glaube ich, mit dir zusammen ja nochmal die Vorergebnisse von Caster Semenya angeschaut. Also natürlich kommt die jetzt nicht unbedingt von den 5000 Metern, hat aber natürlich über 815 Meter in der Vergangenheit schon gewisse Meriten sozusagen erreicht. Hat sich, glaube ich, da ein bisschen schwer getan bislang mit der Olympianorm. Trotzdem war ja ein Fortschritt erkennbar, und da war es jetzt nicht abwegig, vielleicht davon auszugehen, dass die Olympianorm auch fallen kann. Ich war schon ein bisschen überrascht über das Ergebnis. Ich habe die genaue Zeit nicht parat, Ralf, aber ich glaube, es war so 1550er Bereich oder sowas. Also 15, das hat mich schon
53, 54
schon, war das, ja. Eher ja, schon etwas überrascht, sage ich mal. Ich glaube, das wird sehr schwer, dann noch auf 15:10 oder 15:15 runterzukommen, zumal ja der Quali-Zeitraum auch dieses Wochenende, glaube ich, endet fast.
Quali-Zeitraum ist schon beendet.
Nee, 29. Nicht, Juni. 29. Oder?
Ja, genau. Ne? Also übrigens, genau. Kleiner Programminweis, Sonntag ab 11.30 Uhr sportschau.de und später dann im ersten True Athletics aus Leverkusen übertragen wir. Da sind tatsächlich noch ein paar, die auf Normenjagd gehen. Ne?
Cool.
Ja, vielleicht mal als kleine historische Einordnung zu dem, was ich gleich noch erzählen wollte. Ja, vor 99 Jahren im Sommer 1922, wir erinnern uns, als wäre es gestern gewesen, haben die ersten Women's World Games stattgefunden. Das waren praktisch die olympischen Vorläufer von Frauenlauf- und Leichtathletikwettbewerben bei den Olympischen Spielen. Weil davor waren Frauen in der Leichtathletik bei Olympischen Spielen noch nicht zugelassen. Es gibt zwar immer noch die nicht bestätigte Quelle, die besagt, dass halt auch eine Frau beim ersten Marathon in Griechenland zu Beginn der modernen Olympischen Spiele mitgelaufen sei, aber das ist, wie gesagt, nicht bestätigt. Deshalb eher eine Form der sehr schönen Geschichte, die aber der klaren Belege noch bedürfte. Also, vor 99 Jahren Vorläufer der olympischen Leichtathletikwettbewerbe bei Olympischen Spielen. So, wie weit sind wir jetzt gekommen? Im Jahre 2021. Und das ist dann schon auf der einen Seite spannend, auf der anderen Seite hat das aber auch ein paar wirklich wirklich traurige Elemente, wo man auch sagen muss, meine Herren, ey, das kann doch eigentlich echt nicht wahr sein. Ja, also Alison Felix hat sich zu Beginn der Woche mit einem fantastischen Lauf über 400 Meter, die junge Dame, wer sie noch nicht hat laufen sehen, schaut euch das mal irgendwo bei YouTube oder was an. Es ist für mich eine der am ästhetisch laufendsten Sprinterinnen all time. Ja, Wilma Rudolph ist so eine Stilikone in den 60er und 70er Jahren gewesen. Ähnlich ästhetischer Laufstil, aber Alison Felix ist dann noch mal eine Spur einfach cooler, geschmeidiger von der Art zu sprinten. Das ist eigentlich einfach faszinierend. Die hat zum fünften Mal sich für Olympische Spiele qualifiziert. Also nochmal ganz kurz rechnen. Ja, alle vier Jahre, ja, mal fünf kommt der knapp mit. Ja, also tatsächlich 17 Jahre lang ist sie in der Weltklasse im Sprint über 400 Meter unterwegs. Hat insgesamt 9 olympische Medaillen gewonnen. Da waren auch ein paar sehr lustige Ereignisse dabei. Ich glaube, es war Vorlauf in Rio. Da haben die ein bisschen Flaschenwerfen mit den Wechselstäben gemacht beim Staffellaufen. Ja, da ist sie in eine andere reingerannt, dann flog der Stab hoch und dann wieder aufgefangen und ganz gut weitergelaufen. Einfach, das muss man auch erstmal hinkriegen. Also das war Slapstick. aber eigentlich war das halt immer so die coole Läuferin und ja, die trat halt so relativ amerikanisch auf. Hat nicht so sehr viel erzählt in den Medien. Also wenn man so ein Interview mal mit der irgendwo machen konnte, war das eher so normale Sachen, die sie erzählt hat. Auch nicht so besonders detailliert. Und du hast auch nicht den Eindruck gehabt, dass da jetzt irgendwie große Brechungen in ihrem Leben drin wären oder so. Das war alles so irgendwie American Dream, alles gut. Dann hat sich das aber dann doch ein bisschen verändert in den letzten Jahren, nämlich als sie dann irgendwie gesagt hat, okay, ich möchte vielleicht dann doch mal Mutter werden. Also jetzt auch, zu dem, worüber reden wir eigentlich. Ja, daraufhin hat jedenfalls ihr damaliger langjähriger Partner Nike erklärt, dass das nicht so eine gute Idee wäre im Rahmen ihres Vertrages und dass sie jetzt einfach mal krasse Einschnitte in ihrem Vertrag hernehmen müsse. Nochmal zur Idee. Die Frau ist Testimonial über fast 2 Jahrzehnte für die Firma in der Welt gewesen. Also mindestens in der Lauf- und Leichtathletikwelt. Das ist
auf jeden Fall.
Ist eine ikonografische Figur, eine die ihr Gesicht für diese Marke in der Welt gegeben hat. Und dann ist sie so behandelt worden, da konnte sie nicht gut drauf und hat das dann auch sehr konsequent und hart durchgezogen, hat das ein paar Mal verhandelt mit denen Und die waren da relativ stoisch. War übrigens das normale Prozedere, wie das mit zahllosen anderen Athletinnen und Läuferinnen bereits geschehen war vorher. Und dann hat sie gesagt, nee, das mache ich nicht mit. Hat dann auch Prozesse angestrengt und so weiter. Wie das dann bezüglich des Vertrages ausgegangen ist, weiß ich gar nicht. Jedenfalls haben sie sich dann voneinander getrennt und hat dann gesagt, okay, dann mache ich halt was Eigenes. Ja, und hat eine eigene Klamottenlinie aufgestellt und so weiter. So, das ist ja mal das Erste. Aber ihr müsst euch vorstellen, in der amerikanischen Leichtathletik ist das so, dass die Athletinnen und Athleten im Wesentlichen von ihrem Ausrüsterdeal leben. Ja, also ein Profi definiert sich dort im Wesentlichen über den Vertrag mit dem jeweiligen Ausrüster, weil es kaum andere Optionen gibt für Werbung oder so, ist nicht sehr viel Platz für die olympische Leichtathletik im amerikanischen Werbeumfeld. Wenn der Einnahmeposten wegfällt, dann steht man erstmal relativ blank da. Jetzt hatte Alison Felix während ihrer Schwangerschaft relativ große gesundheitliche Probleme. In dem Kontext musste sie sämtliche Tiefen des amerikanischen Gesundheitssystems kennenlernen, das nicht nur freundlich mit farbigen jungen Amerikanerinnen umgegangen ist, die schwanger waren und Probleme hatten. Also da hat sich eine Menge angesammelt. Ja, das Kind war eine Frühgeburt, lag lange intensiv und so weiter. Also da waren wirklich eine Menge Dinge dabei. Und vor dem Hintergrund ist das natürlich wirklich unfassbar, dass die sich jetzt halt nochmal hat aufbauen können, hat zusammen mit ihrem Mann organisieren können, ist inzwischen zwischenzeitlich eine der gefragtesten Speaker für Gleichberechtigung, für Selbstbestimmung und so weiter in den USA geworden, weil diese Geschichte nicht nur in den USA, aber vor allen Dingen dort für große, große Schlagzeilen gesorgt hat, weil das ist halt eine Figur in der olympischen Leichtathletik, die nicht größer geht in den USA. Und hat nebenbei halt 400-Meter-Training gemacht, ja. Und in Amerika ist das Niveau über 400 Meter bei den Frauen wirklich hoch. Mhm. Und hat jetzt sogar während der Zeit der Vorbereitung es noch geschafft, eine Sneaker- und Schuhlinie zu entwickeln. Und Philipp, dir sind natürlich in dieser Plattform, der du ja permanent folgst, ja, wo man die neuesten Entwicklungen im Schuhbereich verfolgen kann, also auch im Spike-Bereich. Da waren übrigens einige unterwegs in der neuen Olympia, in der Olympia-Ausrüstung der jeweiligen Schuhhersteller, die es dann nicht geschafft haben. Ja? Also Donovan Brazier, 800 Meter Weltmeister.
Donovan Brazier, ja.
Ist letzter geworden im Finale über 800 Meter. Ist noch unklar, aber am Wochenende, heute Nacht, werden die Trials nach zwei Pausentagen fortgesetzt, ob er über 15 Meter an den Start geht. Aber zurück zu Alison Felix. Ja, also die hat dann eine eigene, sehr kleine Marke aufgelegt und du hast nachgeschaut, die Spikes sehen cool aus, aber die sind auch ganz schön teuer. Ne? Also normale Spikes kosten um die 200 Euro ungefähr.
Ja, das sind aber auch schon dann die teureren, ja, eher tatsächlich.
Also für Athleten in dem Bereich.
Profis. Ja. Genau, absolut. Also da dachte ich auch, haben die das Komma da falsch gesetzt? Ist das irgendwie, reden wir hier von US-Dollar oder Euro? Was ist das für eine Währung? Weil auf dem Instagram-Kanal bei Protos of the Gram, vielleicht kann ich das verlinken, falls ich den Beitrag nochmal finde, haben sie den Schuh, den sie getragen hat, gescreenshottet und geguckt, wo und wie man den käuflich erwerben kann. Ich weiß nicht, in welcher Stückzahl der verfügbar ist, aber auf jeden Fall stand da halt, dass ein Paar $2,500 kosten, wo ich dann auch dachte, okay, das ist natürlich dann sehr exklusiv auf jeden Fall.
Ja, aber gut, wenn du eine kleine Serie baust, ja, und nicht wie die Giganten auf dem Schuhmarkt Tausende, ja, dann ist das wahrscheinlich ein Preis, den du zahlen musst für sowas, ja.
Absolut.
Die meisten Läuferinnen und Läufer, du hast keine spezielle Anfertigung, ne? Aber sehr, sehr viele laufen ja dann mit Spezialsohle und Maßanfertigung praktisch, wie ein Maßanzug, müsst ihr euch das vorstellen, ja. Oder ein Maßkleid. Ja, also das kostet natürlich ein bisschen Geld, ja, auch ein Maßanzug oder eine geschneiderte Abendrobe kostet ein bisschen mehr Geld und so ist es mit Spikes leider auch. Aber das ist schon exorbitant. Normalerweise würde man sagen, ja, die kann es sich leisten. Ganz so ist es nicht mehr, weil das hat schon ins Kontor geschlagen. Das ist, glaube ich, 3 Jahre her, dass sie sich halt von Nike getrennt hat. Aber für mich eine der ganz großen Geschichten der Leichtathletik ist halt 50-0 irgendwas gelaufen über 400 Meter, war Zweite bei den Trials, wird also ziemlich sicher dann auch im Finale in Tokio aufschlagen können, hoffe ich jedenfalls, und auch in den Staffeln. Es gibt ja in diesem Jahr zum ersten Mal auch eine Mixed-Staffel, 4x400 Meter Mixed-Staffel. Übrigens in Regensburg, die deutsche 4x400 Meter Mixed-Staffel, Weltjahresbestleistung gelaufen. Die sind jetzt Nummer one in the world, in the whole wide world. Ja, und es gibt, glaube ich, keinen Vorlauf in der Mixed-Staffel, ja, weil das so ein neues Projekt ist, ist gleich Finale. Also ganz spannende Geschichte. Und Alison Felix, kann ich euch nur empfehlen, ist, glaube ich, am vierten Tag der Leichtathletik-Wettbewerbe, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Freundlicherweise darf ich das Rennen übertragen. Also da, das ist ein Highlight, da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Ja, weil das ist, das sind so Figuren, die halt ein bisschen mehr geben als zeitenweiten Daten, ja, sondern das ist ja auch eine Strahlkraft, das Einsetzen für Mädchen und junge Frauen im Sport, da Rechte durchpeitschen gegen einen Weltkonzern, das ist schon ein anderer Hieb, als zu sagen, ja, ich konnte heute nicht trainieren. Also das ist schon eine unglaubliche Figur. Soll eine der Persönlichkeiten für die Bewerbung der Olympischen Spiele in Los Angeles 2028 sein. Ich glaube jetzt nicht, dass sie da dann auch nochmal dabei sein wird. Das ist nochmal 8 Jahre, but you never know.
Ja. Sie ist ja jetzt schon in einem, sagen wir mal, für Sprinterinnen eher schon biblischen Alter. Umso beeindruckender, was sie da natürlich noch auf die Bahn zaubern kann. Aber ich fürchte auch, dass 2028 Los Angeles vielleicht dann doch ein bisschen zu weit weg ist. Aber vielleicht wird es ja so Richtung Merlin Otti gehen irgendwie. Ich weiß nicht, die war ja auch sehr lange, glaube ich, zumindest noch auf der Bahn gestanden.
Ja, die hat ja dann einen kleinen Trick gemacht, Merlin Otti, eigentlich ja gemütlich in Jamaika. Die hat dann halt einen Slowenen geheiratet und hat dann die slowenische Staatsbürgerschaft angenommen und ist mit 42 noch bei Europameisterschaften gestartet.
Genau.
Ja, aber die war dann, also jetzt nicht irgendwie langsam, ne? Die war nicht so schnell wie zu ihrer Topzeit. Und die hatte immer noch eine wirklich herausragende Form, ja, jetzt mal für 42-Jährige im Sprint. Ja, also wir reden jetzt ja nicht über Ausdauerbelastung, da ist das ja nicht so unüblich, auch im Top-Bereich noch Menschen jenseits der 30. Bist du eigentlich schon 30? Nee, ne? Jenseits der 30.
Gefühlte 28.
Das bleibt ja immer so. Ne? Ja, jedenfalls für mich eine der Figuren und einer der Wettbewerbe, wo ich mich wirklich sehr freue, wenn das dann jetzt mal losgeht. Übrigens, die ersten sind schon unterwegs in Richtung Olympische Spiele. Ne? Die erste Mannschaft, Softball Australia, ist schon in Japan, seit letzter Woche schon. Also die haben schon da Quartier bezogen und es kommen jetzt immer mehr Athletinnen und Athleten, aber auch Leute, die da Dinge vorbereiten nach Japan. Ganz coole Nummer, ne?
Auf jeden Fall. Und ja, ich wollte gerade sagen, ich bin gefühlt auch leichtathletisch irgendwie mit Alison Felix aufgewachsen, obwohl die ja dann dementsprechend ja nur unwesentlich älter ist als ich. Aber ist ein Phänomen, dass man, selbst wenn man irgendwie mit 16, 17 das irgendwie schon Leichtathletik intensiv natürlich verfolgt hat, die da irgendwie da war und so lange noch dabei ist und dann natürlich auch noch in der Disziplin, wo das jetzt eher, sagen wir mal, eher untypisch ist. Das ist schon krass. Und ja, ich sah auch kleiner Einwurf von mir. Ich habe
Ja, in dem Sinne, teilt. Hallo? Haben wir jetzt zum Schluss?
Ja, wir haben gerade ein kleines Verbindungsproblem, Ralf.
Technical Issues.
Ja, wir haben Technical Issues. Ich wollte nur kurz sagen, dass ich dann den Fall mit Nike damals auch sehr interessiert verfolgt habe, weil ja dann letztlich rauskam, da haben sie ja dann doch, weil sie ja irgendwie das Schweigen so ein bisschen gebrochen hat, doch sehr viele andere Frauen mit dem gleichen Sachverhalt gemeldet, dass sobald sie quasi schwanger waren und halt gesagt haben, okay, Wettkampfsport ist jetzt erstmal für eine Weile nicht, was ja vollkommen nachvollziehbar ist, ähnlich behandelt wurden, was natürlich in meinen Augen auch überhaupt nicht geht. Das ist ja steht vollkommen außer Frage. Aber bevor die Technical Issues jetzt hier zunehmen und du hast gleich noch eine Podcastaufnahme, nämlich für den Radsport-Podcast Teufelslappen und ich wiederum habe gleich Crossover-Werbung hier und ich gleich hier nochmal die Laufschuhe schnüren muss, finden wir jetzt hier hoffentlich ein gutes Ende. Ich hoffe, dass die Internetverbindung bei der nächsten Aufnahme nächste Woche etwas stabiler ist, aber ich fürchte, wir müssen uns ein bisschen durchkämpfen. Nichtsdestotrotz freut es uns natürlich wie immer sehr, wenn ihr zahlreich einschaltet, wenn ihr uns weiterempfehlt und uns nach wie vor gewogen bleibt. In diesem Sinne zumindest von meiner Seite schon mal schöne Grüße aus den italienischen Bergen und ich übergebe an dich, Ralf.
Ja, ich kann auch nur sagen, geht laufen, Wetter soll super sein und falls ihr ein Höhentrainingslager anstrebt, ne, jetzt schon mal ruhige, lange Dinger, ein paar kurze, knackige Sachen zum Vorbereiten, damit ihr da nicht alles nachholen müsst, sondern da schon eine Basis habt, das ist besser. Ja, schönes so Wochenende aus. Und ja, wir hören uns nächste Woche. Bis dann.
Bis nächste Woche, macht's gut, ciao, ciao.